Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 321.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Im Studio ist Elke Durak. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Wie viele Kirchen braucht eine christliche Gemeinde? Die Antwort ist einfach, so viele, dass es für alle Gläubigen reicht. Wenn also die Zahl der Gläubigen wächst, baut man neue Kirchen. Wenn sie sinkt, schließt man die überzähligen? Man schließt sie. Im Bistum Essen zum Beispiel. Gleichzeitig wächst dort die Zahl der islamischen Gebetsstätten. An anderen Plätzen, versteht sich, als denen, wo die Kirchen waren. Versteht sich das tatsächlich? Eine Reportage unseres Deutschlandreporters Ulrich Gieneiger.
Die Akustik dieser Kirche ist perfekt. Die Chorgemeinschaft Essen bereitet sich vor zu ihrem letzten Konzert in der Pfarrkirche St. Engelbert. Diese Kirche wird geschlossen. Der Alpenverein übernimmt das 35 Meter hohe Gebäude, um einen Klettergarten zu betreiben. Der Chorleiter Björn Christoph Spörkel ist verärgert über das Vorgehen des bischöflichen Ordinariats.
Viele unserer Gemeindemitglieder wissen nicht, dass hier ein Klettergarten draus wird. Und wir haben das heute durch die Bildzeitung erfahren. Die sind stinksauer.
Es ist nicht nur diese Pfarrkirche. Rund 100 katholische Kirchen im Bistum Essen werden für immer geschlossen. Umfunktioniert zu Klettergärten, Konzertsälen, Krankenpflegeschulen. Einzig ausgeschlossen ist der Verkauf an islamische Gemeinschaft.
Der Bischof hat klar gesagt, er wünscht keine andersgläubigen Religionen in seinen Kirchen als Mieter oder Eigner. Muss man respektieren, kann man anders sehen. Hauptsache, so ein Ding bleibt stehen und ist noch irgendwie als Kirche erkennbar.
Eine Moschee im Kirchenraum? Der junge Katholik hätte nichts dagegen, wohl aber das bischöfliche Ordinariat, dessen Sprecher Herbert Fendrich.
Wir haben in dieser Frage nicht unbedingt theologische Bedenken, sondern eher psychologische. Das wäre wahrscheinlich verheerend, wenn es zu einer Übergabe an eine islamische Gemeinschaft käme.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Auch keine schlechte Akustik unter der Kuppel der neuen Fatih-Moschee im Essener Norden. Der Vorbeter demonstriert seinen Gästen den Gebetsruf. Diesmal ist die Essener Polizei zu Gast, ein andermal katholische oder protestantische Gruppen. Die islamische Gemeinde setzt auf Dialog. Es gibt etwa mit Christen gemeinsame Arbeitsgruppen, zum Beispiel zu der Frage, was Christen an Inhalten im Koran irritiert oder Moslems an Inhalten der Bibel. Anwohner hatten Bedenken gegen den Bau, nicht wegen einer möglichen Radikalisierung, eher wegen der Befürchtung, die Autos zahlloser Moslems könnten die Straßen verstopfen. Vorsitzender Arslan Kainar hatte die Bedenken schnell zerstreut.
Wir haben das in unserem Gesprächskreis erklärt, das ist also eine Moschee überwiegend für Essener Norden, also ist in Essen-Katernberg und so weiter, und das muss gut erreichbar sein, auch mit Verkehrsmitteln und so weiter.
In Essen gibt es mittlerweile 6 Moscheevereine und 20 Gebetsstätten, Tendenz deutlich steigend. Jeder Moslem soll eine Gebetsstätte in gut erreichbarer Nähe wissen, so will es der Moscheeverein. Genau dieselbe Losung gab Kardinal Franz Hengsbach ein halbes Jahrhundert zuvor für die Katholiken in Essen aus.
Und das Kriterium lautete, in einer katholisch geprägten Gegend maximal 500 Meter darf der Mensch Abstand haben bis zum nächst erreichbaren Kirchengebäude.
100 Kirchen im Bistum Essen schließen.
In der Gründungszeit waren wir 1,5 Millionen Katholiken, ein fast linearer Rückgang der Katholikenzahl auf heute rund 900.000. Das sind 600.000 Katholiken weniger. Jetzt haben wir ein Problem, 120 Kirchen mehr als 1958, aber 600.000 Katholiken weniger.
Der Islam rückt nach, nicht nur an der Zahl der Moscheen. Man nimmt es im Stadtbild wahr. Stadtentwickler Professor Klaus Wernker.
Das wissen wir auch, dass sowas wie Re-Islamisierung, die im Stadtbild sichtbar wird, in Form von verschleierten Frauen und Ähnlichem, nimmt ja zu.
Und doch findet sich in Essen Gelassenheit zwischen den Kulturen. Das, erklärt Klaus Wernker, hat mit Bürgerbeteiligung zu tun. Vor dem Bau der Moschee gab es Gespräche mit allen Beteiligten, den Moslems, den Nachbarn, den Parteien und Vereinen. Ängste und Vorbehalte wurden klar artikuliert und diskutiert.
Sie haben ein Ventil geboten. Jeder konnte hingehen und konnte seinen Zorn, seinem Unverständnis, seiner Angst Ausdruck geben dazu.
In Essen war man von Anfang an bestrebt, die Moslems, die in Deutschland auf Dauer leben werden, als Teil der Gesellschaft zu begreifen. Und zwar schon vor der Einschulung, vor dem Kindergarten, mit der Assimilation der jungen Eltern.
Das heißt, die Eltern fit machen für die Gesellschaft, in der sie leben.
In welcher Weise geschieht das?
Wir gehen an die Eltern direkt ran, wir machen Stadtteilkonferenzen hier.
Elternbildungskonferenzen, indem wir die Eltern einladen, indem wir die Lehrer einladen, bis hin zur Polizei, bis zu den Hebammen und so weiter. Alle, die mit Eltern Kontakt haben und mit denen gemeinsam erörtern, welche Art Elternbildungsprogramme brauchen die.
Eine Folge dieses Kurses sind offene Moscheen, gemeinsame Arbeitskreise zu religiösen Fragen und Veranstaltungen in islamischen Gebetsräumen mit Nachbarn und Anwohnern. Diese Ausrichtung zielt über den Tag hinaus, während tagesaktuelle Ereignisse wie die Schließung von rund 100 Kirchen die Menschen eher beunruhigen. Kein Verkauf von Kirchen an islamische Verbände. Dieses Gebot ist erneut Anlass für die Gläubigen, eigene Positionen zu überdenken. In der Pfarrkirche St. Engelbert, die in einem Klettergarten verwandelt wird, bringen es Angelika Spörgel und ihr Sohn, der Chorleiter Björn Christoph, auf den Punkt.
Was ich beobachte, ist eigentlich nicht so sehr ein Miteinander, sondern eine Akzeptanz.
Toleranz ist
Toleranz.
Akzeptanz, ja. Noch nicht. Weder die Christen akzeptieren die Moslems noch andersrum, meiner Meinung nach. Das merkt man schon in unseren Kindergärten, die ja nur konfessionell gebunden sind. Da müssen die Moslems kuschen.
Da ist noch viel zu tun.
In Essen ist man dabei, etwas zu tun. Für viele ist es erst der Anfang eines Dialogs, den der Stadtentwickler Klaus Wernker auf die Formel bringt.
Das Schlimmste wäre tatsächlich, wir lassen uns auf dieses Klischee und die darauf folgenden Verhaltensweisen ein, nach dem Stichwort Kampf der Kulturen. Das können wir alle nicht miteinander aushalten. Wir haben keine Wahl zu diesem Thema.
Wege aufeinander zu, Christen und Muslime im Ruhrgebiet. Eine Reportage war das von unserem Deutschlandreporter Ulrich Gieneiger. 7.58 Uhr ist es.
Info. Nachrichten. 9 Uhr. Innenexperten von Union und SPD haben die Kritik an dem geplanten elektronischen Personalausweis zurückgewiesen. Die Bundesregierung plant ab Ende 2009 einen elektronischen Personalausweis im Scheckkartenformat einzuführen. Zusätzlich zu einem digitalen Foto sollen auf ihm unsichtbar auch Fingerabdrücke gespeichert werden. Bundesjustizministerin Zypris will die Differenzen mit China über die Tibet-Politik möglichst rasch beilegen. Der Berliner Zeitung sagte Zypris, sie hoffe, dass der Dialog zwischen Deutschland und China nicht nachhaltig gestört sei. Grund für die Meinungsverschiedenheiten ist der jüngste Besuch des Dalai Lama in Deutschland. Das chinesische Außenministerium hatte Deutschland aufgefordert, das Oberhaupt der Tibeter nicht einreisen zu lassen. Trotz der chinesischen Proteste hatte Bundeskanzlerin Merkel den Dalai Lama gestern im Berliner Kanzleramt empfangen. Die Nettolöhne der deutschen Arbeitnehmer sind offenbar auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung lag der Nettoverdienst im vergangenen Jahr durchschnittlich bei gut 15.800 Euro. Das entspreche in etwa dem Stand von 1986. Die Zeitung beruft sich dabei auf eine Statistik des Bundesarbeitsministeriums. Hintergrund der niedrigen Nettolöhne sei, dass die Bruttolöhne nun vergleichsweise gering gestiegen seien. So hätten viele Unternehmen Zusatzleistungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld abgebaut. Hinzu kämen steigende Preise sowie höhere Sozialabgaben und Steuern. In der deutschen Baubranche gibt es offenbar massive Verstöße gegen die Mindestlohnvorschriften. Der Verbandspräsident des deutschen Baugewerbes Löwenstein sagte der Frankfurter Rundschau, die festgelegte Untergrenze für die Bezahlung werde massenhaft unterschritten. Er gehe davon aus, dass rund 150.000 Baubeschäftigte weniger als den Mindestlohn erhielten. Um die Kontrollen zu erleichtern, strebe man jetzt spezielle Regeln an. Denkbar sei etwa, Berufskleidung mit einem speziellen Emblem einzuführen, damit legal Beschäftigte sofort zu erkennen seien. Das waren die Nachrichten. HR Info. Wetter.
Heute ist es sonnig.
Verkehr.
Um 9.05 Uhr dies zur Verkehrslage in Hessen. Der Normalpreis ist teuer, aber wie kommt man günstig mit der Bahn von A nach B? Wir weisen Ihnen einen Weg durch den Tarifdschungel gleich nach den Wirtschaftsnachrichten. 9.15 Uhr.
HR Info. Wirtschaftsnachrichten.
Die Nettoeinkommen in Deutschland sind auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren, das berichtet die Bild-Zeitung.
Sie beruft sich auf eine neue Statistik des Bundesarbeitsministeriums. Nach allen Abzügen und unter Berücksichtigung der Inflation verdient ein Arbeitnehmer in Deutschland im Schnitt 15.845 Euro im Jahr. Das ist nur unwesentlich mehr als im Jahr 1986. Hauptgrund für das niedrige Niveau der Nettolöhne sind die hohen Abzüge. Für Lohnsteuer und Sozialabgaben zahlen Arbeitnehmer jedes Jahr im Schnitt 9.291 Euro, so viel wie nie zuvor. Um 66% sind die Abzüge für Lohnsteuer und Sozialabgaben seit dem Jahr 1986 gestiegen. Soweit die Wirtschaftsnachrichten.
HR Info. Wetter.
Sonnig soll es heute sein.
Verkehr.
Um 9.18 Uhr diese Meldungen.
HR Info. Wirtschaft.
Einmal Frankfurt und zurück, kein Problem mit dem ICE oder darf es der Intercity sein mit Bahncard 25 oder Bahncard 50, Normal- oder Sparpreis. Durch diesen Tarifdschungel der Bahn blickt kaum einer mehr durch.
Gleis 2, Philipp Sinkemaat wartet auf den ICE.
Ich war jetzt von Köln nach Königslutter.
Für das reguläre Ticket zweiter Klasse hin und zurück zahlt der 30-Jährige 128 Euro. Er hat zwar nachgeschaut, ob er noch eine günstigere Fahrkarte bekommen könnte, aber die Sparangebote waren schon längst ausverkauft, glaubte Philipp Sinkemaat jedenfalls. Woran er, wie die meisten, nicht dachte, es kann sich für ihn lohnen, auch einmal einen Blick in die erste Klasse zu werfen, denn
in der ersten Klasse gibt es ebenso Kontingente für Sparangebote und sollten die in der zweiten Klasse vergriffen sein, empfiehlt sich unbedingt, auch mal die erste Klasse zu testen, zumal die erste Klasse ja viel komfortabler ist als die zweite,
sagt Bahnsprecher Karl-Josef Bahles. Für Philipp Sinkemaat wäre es sogar noch günstiger, denn statt der 128 Euro wären beim Sparpreis 50 in der ersten Klasse nur 102 Euro fällig. Das bedeutet mehr Komfort für weniger Geld. Allerdings gelten Spartarife immer nur für einen bestimmten Zug. Viel Geld sparen lässt sich auch beim bis Ende des Jahres laufenden Angebot Dauerspezial. Hier gibt es für die Züge Kontingente mit günstigen Tickets zwischen 29 und 69 Euro. Normalerweise können Eltern ihre Kinder unter 15 Jahren kostenlos mitnehmen. Beim Sondertarif Dauerspezial ist das nicht möglich. Für die Kleinen muss man dann ein eigenes Dauerspezialticket kaufen. Bahnsprecher Karl-Josef Bahles.
Man muss im Einzelfall abwägen, kauft man jetzt zum Normalpreis und nimmt die Kinder umsonst mit oder ist eben der Dauerspezialpreis günstiger?
Grundsätzlich gilt, je kürzer die Strecke und je mehr Kinder mitreisen, umso unattraktiver wird das Dauerspezialangebot für Familien. Für diese lohnt sich oft die Bahncard 25. Hierbei können bis zu 4 Personen für den halben Preis mitfahren. Lebenspartner sowie Kinder erhalten eine eigene verbilligte Bahncard für 5 Euro. Wer also viel in Begleitung reist, sollte sich die Bahncard 25 zulegen. Dagegen ist die Bahncard 50 eher für spontane Einzelfahrer geeignet. Billiger wird es auch, wenn man seine Fahrkarte im Internet und am Automaten kauft. Am Schalter zahlen Bahnkunden je nach Ticket bis zu 5 Euro mehr. Bislang konnte man an den Automaten allerdings nur mit EC oder Kreditkarte zahlen. Das wird sich ändern, erklärt Bahnsprecher Karl-Josef Bahles.
Wir rüsten derzeit unsere Fernverkehrsautomaten um, dass sie demnächst eben doch sowohl mit Karte als auch mit Bargeld bezahlen können. Und das machen wir jetzt sukzessive in den nächsten Jahren.
Wenig bekannt ist auch die Möglichkeit, auf der Zugstrecke zwischendurch auszusteigen und einige Stunden an dem jeweiligen Ort zu verbringen. Das Ticket bleibt gültig, solange man bis zum übernächsten Tag, 3 Uhr morgens, seinen Zielbahnhof erreicht.
Tipps übers Bahnfahren und Ticket kaufen, mehr dazu unter www.hrinforadio.de.
HR Info. Nachrichten.
9.30 Uhr. Innenexperten von Union und SPD haben die Kritik an dem geplanten elektronischen Personalausweis zurückgewiesen. Die Bundesregierung plant ab Ende 2009 einen elektronischen Personalausweis im Scheckkartenformat einzuführen. Zusätzlich zu einem digitalen Foto sollen auf ihm unsichtbar auch Fingerabdrücke gespeichert werden. Bundesjustizministerin Zypris will die Differenzen mit China über die Tibet-Politik möglichst rasch beilegen. Der Berliner Zeitung sagte Zypris, sie hoffe, dass der Dialog zwischen Deutschland und China nicht nachhaltig gestört sei. Grund für die Meinungsverschiedenheiten ist der jüngste Besuch des Dalai Lama in Deutschland. Das chinesische Außenministerium hatte Deutschland aufgefordert, das Oberhaupt der Tibeter nicht einreisen zu lassen. Trotz der chinesischen Proteste hatte Bundeskanzlerin Merkel den Dalai Lama gestern im Berliner Kanzleramt empfangen. Die Nettolöhne der deutschen Arbeitnehmer sind offenbar auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung lag der Nettoverdienst im vergangenen Jahr durchschnittlich bei gut 15.800 Euro. Das entspreche in etwa dem Stand von 1986. Die Zeitung beruft sich dabei auf eine Statistik des Bundesarbeitsministeriums. Hintergrund der niedrigen Nettolöhne sei, dass die Bruttolöhne nun vergleichsweise gering gestiegen seien. So hätten viele Unternehmen Zusatzleistungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld abgebaut. Hinzu kämen steigende Preise sowie höhere Sozialabgaben und Steuern. Das waren die Nachrichten.
HR Info. Wetter.
Freundlich und trocken ist es. Die Sonne scheint über ganz Hessen. Die höchsten Temperaturen heute zwischen 20 und 24 Grad. 9:45.
HR Info. Wirtschaftsnachrichten.
Mit Konrad Pohl. China wird in diesem Jahr voraussichtlich rund 500.000 Autos exportieren. Das sind rund 50% mehr als im vergangenen Jahr. Das teilte das chinesische Handelsministerium in Peking mit. Außerdem wird China dieses Jahr voraussichtlich Autoteile im Wert von rund 6,3 Milliarden Euro exportieren. Das ist rund ein Drittel mehr als im Vorjahr. Der Großteil der chinesischen Autos ist weiterhin für den Inlandsmarkt bestimmt. Chinesische Autobauer planen dieses Jahr rund 8,5 Millionen Autos zu bauen.
HR Info. Zeitgeschehen.
Bürger gehen immer weniger zur Wahl und wenn sie gehen, dann wählen sie, teilweise aus Protest, Rechtsextremisten. Insgesamt ist also die Distanz zwischen Volk und offiziellem Politikbetrieb immens groß. Darüber möchte ich jetzt mit Tizi Bruns sprechen. Sie ist leitende Redakteurin beim Berliner Tagesspiegel. Guten Tag, Frau Bruns.
Guten Tag.
Frau Bruns, Sie haben jetzt ein Buch vorgelegt, das heißt Republik der Wichtigtuer, ein Bericht aus Berlin. Was ist das denn für eine Welt, die Sie da als Republik der Wichtigtuer bezeichnen?
Das ist die Welt von Berlin-Mitte, in der sich ja unsere Kaste, also die politischen Journalisten und die Spitzenpolitik, Parteien, Parlament, Ministerien, Kanzleramt befinden. Und so sehr wir gehofft hatten, dass der Umzug von Bonn nach Berlin gewissermaßen die soziale Realität näher an die Politik bringt, so sehr ist leider das Gegenteil eingetreten. Berlin-Mitte ist eine Welt, in der wir uns sehr stark mit uns gegenseitig beschäftigen, wo aber das, was die Leute an Politik interessiert, eigentlich wenig Raum hat. Weil wie nie zuvor die Medien und die massenmediale Verbreitung Politikern und auch den politischen Journalisten die Möglichkeit bieten, am Volk vorbeizureden, um es mal ganz praktisch zu sagen. Das hat auch einen Hintergrund, der nicht daran liegt, dass wir irgendwie alle schlechtere Menschen geworden sind, weder die Politiker oder die Journalisten sind es, sondern es liegt daran, dass die Politik und auch wir politischen Journalisten unseren Platz in der Medienwelt geradezu erkämpfen und mit Ellenbogen erkämpfen müssen. Wir konkurrieren ja heute nicht in drei Fernsehsendern, sondern in einem großen, unaufhörlichen Rauschen, wo alles andere schneller und leichter Quote macht als Politik. Politik und Journalismus, der sich mit Politik beschäftigt, passen sich diesen Medien an. Und unser Drang, in dieser Welt Gehör zu finden, der verhindert, dass wir das hören, was in der Bevölkerung ernst genommen wird, wichtig ist oder Sorgen macht. Ich glaube, Politiker würden sagen, naja, da gibt mir ja endlich mal eine von denen recht, was ich immer über die Journalisten sage. Es gibt das merkwürdige Phänomen in Berlin-Mitte, dass wir uns eigentlich gegenseitig abschätzig betrachten. Die Politik, es gibt kein Politikergespräch, wo ich nicht höre, na, der Journalismus war früher auch mal was anderes als heute. Umgekehrt verachten wir Journalisten die Politiker, weil sie sich eben so schnell vor die Kameras stellen, mehr für ihr Geltungsbedürfnis als für ihre Sache tun. Zusammen aber bilden wir die Kaste, die sich gegenseitig anguckt und den Rest der Welt, na, sagen wir ein bisschen übertrieben, vergisst. Wir sehen überall ein Wegrücken von der Politik, ein Verlust an Mitgliedern, ein Verlust an Einfluss auch der Volksparteien auf die politische Debatte. Und das hat, glaube ich, muss ich selbstkritisch sagen, mehr mit der Medienwelt als mit der Politik zu tun. Ich kann nur daran appellieren, und das versuche ich mit meinem Buch, dass wir erstmal erkennen, in welcher Situation uns befinden, und dann fällt uns vielleicht zusammen ein, wie wir es ein bisschen besser machen können.
Klare Worte von Tissi Bruns, Leiterin des Parlamentsbüros beim Berliner Tagesspiegel und Autorin des Buchs Die Republik der Wichtigtour, ein Bericht aus Berlin. Das Buch ist bei Herder erschienen, 224 Seiten dick, und wir haben 3 Exemplare für die HR-Info-Hörerinnen und Hörer. 01804 155 111. Das Buch von Tissi Bruns wartet auf Sie unter 01804 155 dreimal die 1. Kinderunis gibt es an vielen Universitäten in Deutschland. Bei Schulkindern finden die Vorträge großes Interesse. Heute beginnt zum Beispiel die 5. Frankfurter Kinderuni, und im großen Hörsaal der Universität versammeln sich dann die 8- bis 12-Jährigen.
Seid gegrüßt, Schüler und Schülerinnen. So empfing Archäologieprofessor Hans-Markus von Kehnel seine 500 jungen und neugierigen Zuhörer. Im vergangenen Jahr. Die Kinderuni ist eine Erfolgsgeschichte, seit 2002 die Uni Tübingen mit Vorträgen für die Jüngsten begann. Mit kindgerechten Themen und wissenschaftlichem Anspruch. Fast jede Universität oder Fachhochschule in Hessen lädt mittlerweile Kinder in ihre Hörsäle ein.
HR Info Börse.
Aktien der Frankfurter Commerzbank rutschen um 2,5% ab. Die Commerzbank hatte erklärt, durch die Immobilienkrise habe sie nur 80 Millionen Euro verloren. Nach Ansicht von Analysten aber sollen die Verluste weitaus höher sein, nämlich rund 450 Millionen betragen.
HR Info Nachrichten. 10 Uhr. Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen.
Kein Anruf unter dieser Nummer. Genervte Bürger wehren sich gegen Werber und Marktforscher. Von Adolf Stock.
Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon.
Das ist lange her. Heute werden Telefonbesitzer oft angerufen. Viel zu oft, meint der Hamburger Rechtsanwalt Hans-Ulrich Geißler.
Man kommt nach Hause, sitzt beim Armbrot, unterhält sich mit Frau, Freundin oder wem auch immer. Und dann klingelt eben auf einmal so ein Telefon, und dann sind da Leute am Apparat, die geradezu fordernd von einem verlangen, dass man jetzt 10 oder 20 Minuten lang irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Produkten beantworten soll, die man gar nicht kennt oder mit denen man wenig zu tun hat.
Immer öfter meldet sich eine freundliche Stimme, die Fragen stellt oder etwas verkaufen will.
Werbeanrufe bei Privatleuten sind nach geltendem Recht verboten, es sei denn, sie haben vorher zugestimmt. Anders sieht es derzeit bei der telefonischen Marktforschung aus. Diese Anrufe sind erlaubt, sagt Hartmut Schäffler, Vorstandsvorsitzender des ADM, des Arbeitskreises Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute, der 62 Marktforschungsunternehmen mit rund 80% Marktanteil vertritt.
Das heißt, bei Ihnen könnte das Telefon klingeln und jemand aus unserer Branche ist dran und bittet Sie um ein Interview.
2005 hatten allein die Mitglieder des ADM gut 1,4 Milliarden Euro Umsatz. Die Liste der Institute wird immer länger. Mehr als 1300 sind es inzwischen. Jeder zweite Bundesbürger wurde schon einmal am Telefon befragt. Wegen der sinkenden Telefongebühren wird telefonische Marktforschung immer lukrativer. Eine Studie vom März 2006 belegt ihren Siegeszug. Noch vor 20 Jahren war fast jedes zweite Interview ein persönlich geführtes Gespräch vor Ort. Heute sind es 6%.
Laut einer Umfrage einiger Verbraucherzentralen vom Sommer 2006 fühlen sich 95% der Befragten durch ungebetene Telefonanrufe belästigt. Einige wurden sogar beschimpft, als sie auf ein Werbeangebot nicht eingehen wollten. Verbraucher können zwischen Marktforschung und Werbung kaum noch unterscheiden.
Was soll man davon halten, wenn plötzlich das Telefon klingelt und jemand fragt, ob man ein paar Fragen beantworten möchte, die Schokolade betreffen?
Und das Telefon sagt du.
Der standardisierte Fragebogen ist 7 Seiten lang. Punkt für Punkt wird er durchgegangen.
Zunächst soll der Befragte Schokoladenmarken nennen. Danach werden ihm 18 Produktnamen vorgelesen und es wird nochmals gefragt, ob sie ihm bekannt vorkommen. Später wird jedes einzelne Produkt noch einmal genannt. Diesmal lautet die Frage, ob man sich an die Werbung für das Produkt erinnert. Und so weiter und so fort.
Zum Schluss wird noch nach Haushaltsgröße, Wohnort und Schulabschluss gefragt. Erst dann endet eine solche Befragung, die mindestens 15 Minuten dauert. Die Marktforscher haben nicht nur ein Imageproblem, sie bekommen jetzt auch juristische Probleme. Hans-Ulrich Geißler will nur klären, ob die angewandten Methoden rechtmäßig sind.
Forschungsfreiheit, schön und gut. Wenn man will, kann man ja auch den Marktforschern zubilligen. Na okay, wir wissen zwar nicht, was er mit den Daten macht, aber vielleicht ist er schon irgendwas Wissenschaftliches. Nur, das führt natürlich nicht dazu, dass die Methode der Datengewinnung vollkommen frei ist. Man darf forschen. Natürlich dürfen auch die Marktforscher forschen. Die Frage ist nur, wie darf man forschen? Da ist es selbstverständlich so, dass keiner sich aus solchen Forschungsgesichtspunkten zu belästigen lassen braucht, um irgendeinem Forscher zu seinen Forschungsvorhaben zu verhelfen.
Die Branche möchte ihre Belange am liebsten selber regeln. Deshalb hat sie Standesregeln aufgestellt, die das Verhältnis von Forschungsfreiheit und Schutz der Privatsphäre klären sollen.
Bei den Kollegen vom Direktmarketing ist die Selbstregulierung längst gescheitert. Im ersten Quartal 2006 wurden von der Gesellschaft für Konsumforschung 82,6 Millionen telefonische Werbekontakte gemessen. Weil es praktisch kaum Sanktionen gibt, halten sich viele Unternehmen nicht an das Verbot, ungefragt anzurufen.
Hilfe gibt es bei den Verbraucherzentralen. Anfang März haben die Berliner Verbraucherschützer öffentlich aufgerufen, unerwünschte Telefonwerbung zu melden, um die betreffenden Firmen abmahnen zu können. Anrufe zwischen 9 und 21 Uhr findet der Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute in Ordnung. Während der Woche sei das keine ernsthafte Störung der Privatsphäre. René Schönenberger reagiert da empfindlicher. Er fühlt sich bedrängt und gestört.
Und daraufhin habe ich mich jetzt in Berlin entschlossen, das alles abzukappen und habe also meine Telefonnummer tilgen lassen aus sämtlichen Bereichen. Also das steht jetzt nicht mehr im Telefonbuch, es ist auch im Internet nicht mehr abrufbar. In der Auskunft, wenn man anruft, gibt's mich nicht mehr. Sie warnte dann und sagt, ja, man kann sie dann ja gar nicht mehr finden. Und dann sage ich, ja, das ist ja eigentlich die Absicht, weil die Leute, die mich finden sollen, die bekommen ja meine Nummer. Und der Rest soll mich in Ruhe lassen.
Der drastische Schritt wird René Schönenberger nicht viel nützen. Denn die Branche, sagt Hans-Ulrich Geißler, hat sich längst auf diese Situation eingestellt.
Früher haben die das wahrscheinlich einfach so gemacht, dass sie das Telefonbuch runter und hoch abtelefoniert haben. Inzwischen wenden die sogenannte Zufallsverfahren an. Das heißt, die wählen wahllos irgendwelche Nummern an und wenn es klingelt, wird das dann zu einem Interviewer durchgestellt. Nein, nicht wenn es klingelt, sondern erst dann, wenn abgenommen wird. Das hat aus der Sicht der Marktforscher eben gerade den Vorteil, dass man damit auch Telefonanschlüsse erwischt, die nicht irgendwo dokumentiert sind.
Immer häufiger verzichten Kunden auf den Eintrag ins Telefonbuch und so werden immer weniger Anschlüsse öffentlich registriert. Früher hat der ADM seinen Mitgliedern empfohlen, das zufällige Generieren von Telefonnummern zu unterlassen. Man war der Meinung, dass Menschen, die ihre Rufnummer verschweigen, selbst bestimmen wollen, von wem sie angerufen werden. 1996 wurde die Selbstbeschränkung durch die Mitgliederversammlung des ADM aufgehoben, um die wissenschaftliche Seriosität einer telefonischen Befragung aufrechterhalten zu können. Denn inzwischen waren die öffentlich zugänglichen Telefonnummern statistisch nicht mehr repräsentativ.
Schon die Wiedervereinigung hatte der telefonischen Marktforschung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Damals hatte nur jeder fünfte ehemalige DDR-Bewohner einen Telefonanschluss. Wissenschaftlich fundierte Marktforschung war somit ausgeschlossen und die Institute mussten auf andere Weise ihre Daten erheben. Erst Mitte der 90er Jahre gab es in den neuen Bundesländern so viele Telefonanschlüsse, dass telefonische Marktforschung wieder möglich wurde. Heute werden Telefonnummern zufällig gewählt. Darunter befinden sich viele Nummern, die von ihren Besitzern geheim gehalten werden.
Für ADM-Verbandschef Hartmut Schäffler ist das Telefon ein Fenster in die Welt. Wer einen Anschluss besitzt, muss auch mit Anrufen rechnen.
Jemand, der ein Telefon hat, unabhängig davon, ob die Telefonnummer in Telefonbüchern steht oder nicht, signalisiert damit, an einer bestimmten Art des öffentlichen Lebens teilzunehmen, teilnehmen zu wollen. Und zu diesem öffentlichen Leben gehören alle Dinge, die nicht verboten sind. Also Anrufen zu wissenschaftlichen Zwecken ist erlaubt und deshalb ist dieses in den Grenzen vernünftiger Zeiten keine Störung.
Doch in den letzten 2 Jahren sind die Marktforscher zunehmend unter Druck geraten.
Es ist also absehbar, dass diese aus Sicht der Marktforscher herrlichen Zeiten, wo man die Leute, ich sage jetzt mal ungestraft, anrufen und nerven konnte, dass die sich dem Ende nähert. Es ist ziemlich ausgeschlossen, dass man sich eine Regelung vorstellen kann, die so ungefähr lauten würde, Marktforscher dürfen wann immer sie wollen und wen immer sie wollen anrufen, um den Marktforschungsfragen zu stellen. Das würde eigentlich vollkommen der Tendenz der letzten Jahre widersprechen, wonach eben der Schutz der Privatsphäre zunehmend als wichtig angesehen wird.
Ob das auch die politische Meinungsforschung betrifft, ist bisher ungeklärt. Notfalls wollen die Verbände bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen.
Die genervten Telefonbesitzer sind streitbar geworden. Die Richter nehmen das Grundrecht auf eine geschützte Privatsphäre äußerst ernst. Viel ernster, als es den Marktforschungsunternehmen lieb sein kann.
Kein Anruf unter dieser Nummer. Genervte Bürger wehren sich gegen Werber und Marktforscher von Adolf Stock. Redaktion Stefan Pape. Produktion Deutschlandradio Kultur 2007. Manuskripte und weitere Informationen zu unseren Zeitfragensendungen finden Sie im Internet unter www.deradio.de. Und hier noch ein Hinweis. Von unseren Zeitfragensendungen bieten wir Ihnen zum Selbstkostenpreis von 10 Euro Mitschnitte auf Kassette oder CD an. Richten Sie Ihre Bestellung unter Angabe des Sendedatums bitte an folgende Adresse: Deutschlandradio Service GmbH, Raderberggürtel 40, 50968 Köln. Für das Lastschriftverfahren benötigen wir Ihren vollen Namen und Ihre Bankverbindung.